Ich glaube, ich werde mich nach dieser Aufnahme für eine TV-Show bewerben.
Welche?
Du sollst dich immer bewerben.
Nee, tatsächlich hat mir ein Hörer einen Bewerbungsaufruf geschickt. Es ist eine ganz tolle Show, die bald kommen wird nach Deutschland. Ein großes Gesellschaftsspiel wird zu einer Sendung. Und dafür, glaube ich, werde ich mal den Namen Dennis der Dödel in den Raum werfen, in den Ring.
Ist das die Live-Action-Auflage von Mensch, ärgere dich nicht oder so?
Nein, die gab es nämlich schon damals, glaube ich, bei Sat.1 mit Egon Balder und Teller von Sinn, glaube ich. Damals im selben Zuge wie Peng, die Cowboy-Show und so weiter. Ich höre die Freude förmlich aus euch raussprießen. Das ist der Wahnsinn.
Ja, wir freuen uns, weil wir dich dann vielleicht endlich los sind.
Ja.
Ach so.
TV for everyone, we really love TV. Primetime, daytime, series, even reality. It's TV for everyone, TV for everyone.
Und damit herzlich willkommen bei Fernsehen für alle zu dieser wunderbaren neuen Ausgabe. Folge 200, boah, fragt mich was anderes. Ich weiß es nicht, 277, irgendwie so was um den Dreh. Irgendwie so.
Wahnsinn.
Schön, dass ihr da seid. Und ihr hört sie schon im Hintergrund. Und man denkt sich, ist das eine Fata Morgana? Ist das irgendwie, war das nicht die Promi-Patin von Maurice? Oder habe ich da was falsch verstanden? Achso, sie hatte gar keinen einzigen Auftritt als Promi-Patin, nachdem sie zugelost wurde. Stimmt, ja. Nee, es ist ja tatsächlich, hier ist Selma einerseits. Hallo?
Hallo, so wird man noch gerne begrüßt.
Ja, ich meine, du hast angefangen.
Ja, das stimmt.
Und andererseits ist natürlich die Frau hier, die sich einfach selber einlädt durch gezieltes Anmelden von Interesse und dann aber relativ wenig geguckt hat. Doch, hier ist Jule, hallo.
Auch danke für diese tolle Einleitung.
Tja.
Aber ja.
Ja, heute ist eine gewisse Würze in der Sendung, ne? Mhm. Es ist eine gewisse Würze in der Sendung, weil wir ein bisschen also ich auch, ne? Ich habe auch aneinander vorbeigeredet, aber ja, wir werden schauen, wie wir diese Sendung gestalten. Wir haben eine Sache, haben wir alle geschaut, den ESC, da werden wir gleich ausführlich dazu sprechen. Aber ich habe ein bisschen das Bedürfnis natürlich, weil Jule, du warst zuletzt hier, da müssen wir nicht groß einchecken. Aber bei Selma müssen wir dann doch mal nachfragen, was ist denn da in den letzten Wochen eigentlich los gewesen?
Oh, so viel. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll, ehrlicherweise. Also ich hatte ja relativ gut angefangen mit dem Dschungelcamp und ich war auch guter Dinge, dass ich diesmal meine Promi-Patenschaft bis zum Ende durchziehen werde. Dann kam aber das Leben dazwischen und meine sogenannte Journalistenausbildung. Ich hatte so einen unfassbar vollen Terminkalender und meine Tage waren so lang, dass ich absolut nicht dazu gekommen bin, irgendwas zu gucken, habe soziale Kontakte vernachlässigt, habe mich selbst vernachlässigt. Dann ging es halt auch so weiter ein paar Wochen und ja, jetzt habe ich mir aber diese paar Minuten für diese Podcast-Aufnahme genommen und hoffe, dass wir sie schön miteinander verbringen können.
Das hoffe ich auch. Also zuletzt, als du abgesagt hast, warst du dann, glaube ich, im Karaoke-Club oder wie ich das verstanden habe?
Nein, ich war nicht im Karaoke-Club. Nein, das war kein Karaoke-Club.
Das war, stimmt, das war ein Kneipenquiz, war das, oder?
Ja, genau, das war
ja,
ein
ja, stimmt.
Quiz.
Ja. dann ist alles gut.
Nachdem ich 11 Stunden gearbeitet habe, wohlgemerkt.
Ja,
also.
Ja, sie hat es auch verdient, Dennis. Also bitte.
Man muss ja auch sagen, Selma arbeitet ja auch nichts, was man hier im Podcast besprechen könnte. Ne? Also es ist ja nicht so, dass sie jetzt für den ESC zum Beispiel jetzt arbeiten würde, wo man sagen könnte, okay, da checkt man dann immer mal so kurzfristig ein oder so. Das ist ja nicht so.
Nee.
So, Jule, wir haben zuletzt gesprochen über Diverses in der Trash-TV-Landschaft. Wir haben über Promis unter Palmen gesprochen, ne? Hast du da noch weitergeguckt oder hast du deinem Versprechen alle Ehre gemacht und abgebrochen?
Ja, natürlich habe ich abgebrochen. Also gibt es für mich keine Frage. Ich habe dann halt ein bisschen mitbekommen durch Jatzke, weil die das noch geguckt hat. Aber das alles hat mich jetzt auch nicht so gestimmt, dass ich sagen würde, ja, das lohnt sich nochmal weiterzuschauen.
Das hast du auch mitbekommen. Oder vielleicht sogar Selma. Die Szene, wie Melody Hase sich verliebt in Menowin.
Ja.
Hast du das gesehen? Ja.
Ich weiß noch, Janka hat das geguckt und dann hat sie einfach mir gesagt, ja, die Folge war richtig scheiße, aber am Ende sagt Melody, dass sie in Menowin verliebt ist. Nicht so, was? Und dann war das ja auch in den Schlagzeilen und so. Und ich habe das auf Instagram auch mitbekommen. Es war einfach so absurd.
Ja, die haben ja schon von Beginn an, also Menowin auf jeden Fall, dass er da immer auf der Couch da geschlafen hat, ne, weil es erst hieß irgendwie, oh Gott, wenn der Herrgott sieht, dass ich mit einer anderen Frau im selben Bett schlafe, dann wird ein Donner über mich hineinbrechen oder was er da auch immer gesagt hat. Deswegen hat er da auf der Couch geschlafen und dann irgendwann ist Melody da auch hingekommen, da auch ins Wohnzimmer, hat da auch geschlafen und dann gab es die Szene, ich habe wirklich auch nur das gesehen, wie sie ihn dann so irgendwie zudeckt. Und sie dann irgendwie so beginnt zu weinen und dann eher so, was ist denn los, was ist denn los? Und dann geht das Licht aus und dann irgendwann sagt sie es ihm, ach ja, ich leider habe ich mich, bin ich irgendwie dabei, mich in dich zu verlieben oder irgendwie sowas. Und dann wird so ein Rückblick eingespielt, wie sie sich so fünfmal umarmen und das ist dann so die Liebesgeschichte quasi, die dann aufgebaut wird. Und Menowin, glaube ich, der letzte Satz, der ja zumindest in dem TikTok war, was ich gesehen habe, war, ach du Scheiße, oder sowas in die Richtung.
Ich meine, er ist ja der Messias. Das ist die ganze Liebesgeschichte. Ne? Und ich meine, Jesus hatte auch eine riesengroße Anziehungskraft auf verschiedene Menschen, primär Frauen. Also von daher, verständlich wahrscheinlich. Ich weiß auch nicht. Ich glaube, Melody hat halt so viel Scheiße durchgemacht. Und ich glaube, wenn dann ein Mann mal nett zu ihr ist, dann wird sie einfach verrückt und ein bisschen Delulo. Das ist so meine Erklärung.
Wie lange sind die denn zu dem Zeitpunkt da drin gewesen, dass sie sich schon in dem verlieben kann?
Folge 4, oder? Wahrscheinlich so eine Woche. Irgendwie sowas um den Dreh.
Okay, ja gut, relatable.
Du im Volo. Apropos Menschen, die in einem Haus zusammenwohnen, sehr lange, Volo, also war nicht die Überleitung von Promis in der Palme, sondern von Volo zum Sommerhaus. Da habe ich Folge 2 geguckt, ihr beide nicht. Aber Jule, du hast noch nicht über das Sommerhaus gesprochen, Folge 1.
Ja.
Was sagst du denn?
Also ich fand's ganz unterhaltsam. Also ihr habt es auch ganz gut zusammengefasst letzte Woche, dass diese typischen...
Ach, danke. Dankeschön.
Was? Dass diese typischen Mechanismen
ganz gut
bei den Stars halt auch bei den Normalos funktionieren. Und ich finde halt, dass da auf jeden Fall schon auch, also in der ersten Folge allein schon so viele toxische Beziehungen gezeigt worden sind. Also normalerweise kommt es ja auch eher ein bisschen später, aber da dachte ich mir auch so bei ganz vielen, wie könnt ihr zusammen sein, wie kannst du das aushalten mit ihm? Also gerade dieses Paar da, ich habe auch die Namen wieder komplett vergessen, mit diesem alten Typ und seiner Nachhilfeschülerin, wo ich auch mir ganz unwohl wurde, aber ich hatte auch gerade das Ende.
Aber das ist... Aber das ist wirklich jetzt, hat sich total zum Gegenteil verkehrt. Also die beiden sind eigentlich mittlerweile die Sympathieträgerin, muss man sagen.
Okay, interessant, wie diese Wendung kommt von Folge 1 auf Folge 2. Ja, aber ich habe jetzt noch nicht, es ist halt schwer mit den Namen. Das ist halt so ein bisschen mein Problem. Also ich kann mir fast gar keinen Namen merken. Aber ja, ich finde es auch ganz interessant irgendwie, dass die alle das Sommerhaus sehen wie so als Kulturgut und wie die dann so ankommen und das dann so richtig geil finden, weil da so Geschichte geschrieben worden ist, TV-Geschichte. Deswegen finde ich da diese Ebene noch ganz spannend.
Ja, finde ich auch affig.
Hallo? Also ich würde da schon gerne mir das mal mieten. Also wir haben ja auch gesagt, wir müssen mal da so eine FFA-Feier machen in dem Haus. Wäre ich immer noch dabei.
Ja, ich habe das ja auch schon gesagt, dass ich nächstes Jahr ja 30 werde, ne, im Februar.
Ja. Yeah.
Und dann würde, also das wäre immer mein Plan, so das zu machen.
Ja, also wenn ich dann auch mal eingeladen werde, wie nicht in den letzten Jahren bei dir, dann würde ich mich auch freuen.
Aber meinst du, das ist dann noch frei? Muss man das irgendwie so 5 Jahre im Voraus buchen?
Ja, ich muss mich jetzt einmal ransetzen, glaube ich. Aber ich brauche halt genügend Zusagen. Und ihr beide könntet jetzt schon mal sagen, ja, da wäre ich...
Ich habe doch
dabei.
Also klar. Ja, ich bin noch immer offen für sowas.
Ich
habe schon gesagt, ich bin immer dabei.
Ah, ja. Ja, gut zu wissen. Dann muss ich mich um euch beide ja nicht mehr kümmern. Dann sehen wir uns in Bocholt, ne?
Ja, geil.
Aber
geil, ich nehme schon mal Urlaub.
Sehr gut.
Mit meiner Schrottkarre komme ich da den Kiesweg hochgefahren. Das wird ein sehr emotionales Erlebnis.
Du musst mit Koffern kommen.
Ja. Und hohen Schuhen am besten auch.
Wie damals zu The Masked Singer. Das Paar, das du jetzt angesprochen hast, ne, Mr. Plastic Boy und Hundeleinenfrau, also ne, die beiden meinst du ja.
Ja.
Mark und Lucia heißen sie natürlich.
Ja, genau.
Alle gewinnen Sympathien, die halt gegen Vanessa sind. Also
ja,
Vanessa
klar.
Ist ja wirklich
ja, das war
der
die
Teufel
so
in Person. Und wirklich,
schlimm war auch in der ersten Folge schon.
Ja. Genau, und die ist in der zweiten Folge auch ganz, ganz schlimm, weil es gibt ja da die Nominierung und wirklich, ne, sie hat so das Textbook geklaut von Lisha und von Valentina und hat halt wirklich so gefühlt auswendig gelernt, was sie da sagen muss und wie sie da quasi, mit welcher Attitüde sie da sitzt. Und der große Streit entfacht dann eben bei der Nominierung auch. Und dann ist sie sauer auf ihren Mann, der sie nicht gut verteidigt und so. Also so die absoluten Klassiker passieren. Aber da gab es halt den geilen Moment. Auch was sehr Geiles ist passiert, nämlich die, auf die sich eigentlich alle, vor allem diese coole Gruppe geeinigt hat, also Hendrik und Sophie, ne, die Normalen in Anführungsstrichen, die haben sich gesaved im Spiel. Heißt, Vanessa und Co. mussten umschwenken und mussten dann irgendwo hingehen und sie haben quasi nach einem Nominierungsgrund gesucht und dann gab es eines Abends so ein Spiel, was ja auch manchmal im Sommerhaus passiert, dass da irgendwie so Kärtchen da reingegeben werden und da kam es irgendwie dazu, so von wegen, worum geht's dir hier wirklich oder nee, es war sogar direkter gefragt, das war irgendwie, wem geht's hier darum, quasi auch eine Aufmerksamkeit zu bekommen und irgendwie danach irgendwas mit dieser Aufmerksamkeit zu machen oder so. Und da haben eigentlich sich alle gemeldet, außer eben Leinenfrau Lucia, also Hundeleinen Unternehmerin Lucia. Mhm. Und dann wurde sie so gefragt, ja, warum denn nicht? Und dann hat sie gesagt, ja, ich bin happy mit dem, was ich mache. Ich bin ja schon bekannt. In der Hundeleinen-Szene bin ich ja schon, da bin ich ja schon bekannt. Und ich werde ja auch erkannt auf der Straße und so. So. Und dann hat sie... Ja, und dann war so eine ganz, ganz lange Stille, nachdem sie das so gesagt hat und alle fanden das ganz komisch und dann haben halt danach alle direkt gelästert, so von wegen, ey, die bietet sich ja hier für uns an, so, die will ja gar nicht hier sein und die hat ja sowieso schon alles, der geht's ja hier um nichts und so, die fanden das halt alle, auch wie sie es rübergebracht hat, ein bisschen arrogant und Marc, ihr Freund, ist danach auch direkt zu ihr gegangen und hat gemeint, nee, das kannst du nicht, das war jetzt nicht gut, dass du das gesagt hast, so nach dem Motto und ja, tatsächlich gab es dann ja die Nominierung und da hat dann eben Vanessa nominiert und hat halt so gemeint, Lucia, ich nominiere vor allem dich in dem Paar, also Marc, du bist ein super netter Typ, wirklich ein toller Typ und tut mir jetzt leid, weil es liegt dann an Lucia, weil diese Aussage mit der Hundeleine und so weiter, das ging halt nicht und deswegen nominiere ich euch, aber Marc, es lag jetzt sicher nicht an dir, ich mag dich eigentlich. Und dann saß Marc so im Publikum und hat dann irgendwie so gemeint, ja, das ist irgendwie lustig, weil ich mag dich überhaupt nicht. Und hat dann so angefangen, diesen Streit zu führen. Und es war einfach sehr, sehr, sehr gut. Also der hat genau in die richtigen Stellen so reingepiekst eigentlich. Und deswegen, hat er da eine gute Figur gemacht. Und dann kam am Ende natürlich der große Twist, weil wir haben schon die ersten freiwilligen Auszüge in Folge 2 auch gehabt. Nämlich die alten.
Oh,
Andrea und Manni, das war auch ganz komisch, weil man es gar nicht richtig erfahren hat, was da ist das Problem war. Irgendwie, sie hatte Schmerzen. Man hat es aber nicht genau thematisiert und man hatte auch keine Live-Untersuchung mit dem Sommerhausarzt, was wir auch schon gesehen haben. Nee, hatte man alles nicht. Es hieß dann einmal, sie hat Schmerzen und dann hieß es, es tut uns leid, wir müssen das Haus verlassen und dann sind sie sofort auch ausgezogen und dann war natürlich der große Twist, mit dem alle, denke ich mal, hoffentlich bitte schon gerechnet haben, außer die Leute da im Sommerhaus, dass dann sie sich alle gegenseitig nominiert haben, Hass des Todes, sie hauen aufeinander ein und dann aber es wartet ein Brief auf unsere Sommerhaus-Leute und dann öffnet Vanessa den Brief und sagt, heute fliegt keiner raus, denn wir haben ja freiwillig Leute ausziehen lassen. Und dann war natürlich Entsetzen, weil ja die meist Nominierten, also Leinen Lady, Leinen Lucia und Marc, Immobilienmakler, haben dann quasi nochmal blaues Auge bekommen und haben natürlich jetzt richtigen Warnschuss. Aber jetzt ist das Mal natürlich serviert für die nächsten Folgen, weil jetzt wird es interessant. Also ich bin immer noch Fan, Sommerhaus der Stars, Sommerhaus der Normalos natürlich immer noch cool und ich bin gespannt auf die nächsten Wochen. Du schaust aber schon auch weiter, Jule, oder? Oder warst du jetzt gar nicht so?
Nee, ich fand das ja gut und ich finde auch, was du so erzählt hast, klang jetzt auch spannend. Also ich bin da auf jeden Fall weiter interessiert. Es ist immer so eine Überwindung, die Folgen zu gucken, weil ich weiß, das wird jetzt ein bisschen anstrengender als andere Reality-TV-Formate. Aber ich gucke es ja trotzdem gerne. Also.
Ja, war denn Couple Challenge, weil das habe ich noch nicht gesehen, war das denn nicht anstrengend?
Nee, gar nicht.
Weil das, was ich schon gesehen habe, ich habe da auch Ausschnitte gesehen, das war halt viel so Tommy, Sandra, bla bla und da war ich jetzt nicht so hyped.
Das ist halt auch der Negativpunkt, weil an sich setzt die so voll an der ersten Staffel dran. Und ich mochte die erste Staffel ja damals so gerne, die war richtig gut, weil es ja auch wieder diese alte Location ist und es sind auch wieder die gleichen Spiele. Und ich finde auch den Cast an sich spannend, aber diese Tommy, Sandra, Gigi, Paulina-Nummer, die ist halt scheiße. Also wenn das raus wäre, dann wäre das so viel cooler, weil da so, also allein das Rainer Kotschwelt da mitmacht, mit Menderes. Ich finde, das ist alleine schon ein Grund einzuschalten, aber das nervt einfach. Und ich hoffe halt wirklich, dass jetzt ein Paar da endlich rausfliegt, damit wir unsere Ruhe haben, weil das so irgendwie voll das Format zerstört hat, weil es sonst eigentlich ganz coole Momente gab. Und ich glaube, das auch Potenzial hat, eine gute Staffel zu werden, wenn dieser Konflikt nicht weiter in die Länge gezogen wird und die sofort getrennt werden.
War das bei der, also Couple Challenge hatte ja auch eine so eine Release-Party, ne? Jetzt da irgendwie in Berlin oder so, wo ich habe die ganzen Blitzlicht-Gewitter-Interviews und sowas gesehen. War das dieselbe Feier, wo auch die ganzen Sommerhaus der Normales-Leute waren? Also da gab es nämlich auch Interviews.
Ja, ich glaube schon. Das habe ich, glaube ich, bei, also ich habe die Interviews nicht gesehen, aber ich glaube, das war bei Piep sein oder so. Die hatten ja auch in ihrer Story das gehabt und da haben die nämlich dann auch die Sommerhaus der Normalos-Kandidaten gepostet, meine ich.
Ja, weil das war schon, also das fand ich wieder richtig geil, wie dann diese Sommerhaus-Leute, die irgendwie in Folge 2 sind, die man noch kaum kennt, wie die dann so auf Superstars da tun bei dieser Premierenfeier und vor allem Vanessa auch. Also Vanessa, ne, wirklich, wirklich brutal, wie die sich benimmt, würde ich jetzt einfach so neutral sagen. Das ist so absurd, mit welchem Selbstvertrauen die jetzt schon irgendwie davon ausgeht, dass sie alle kennen und so. Vielleicht ist das auch nur die Rolle, die sie ja von Beginn an schon spielt. Aber es ist auf jeden Fall, also gerade unterhält es mich noch, weil das so mit Ansage so unsympathisch ist und unerklärlich, warum man diese Rolle einnehmen will. Also klar, Aufmerksamkeit und bla. Aber das ist ja echt so, die hat ja nichts bisher gemacht, was irgendwie Sympathien wecken würde in ihren allen Auftritten, die sie bisher hatte.
Naja.
So, also alles war nur scheiße, alles war unsympathisch. Und ne, das hattest du ja noch nicht mal bei Valentina. Valentina bei Ex on the Beach, klar, war auch schon heftig, aber da waren trotzdem noch okaye Momente dabei und da war nicht alles scheiße. Es war eine Entwicklung
bei,
und die ist halt jetzt
Promi
von Beginn
Big
an.
Big Brother war jetzt Valentina auch nicht so scheiße. Ja. Also die ist ja nicht immer so krawallig drauf gewesen, also in manchen Formaten. Aber ja, bei Vanessa klingt es auch daran, dass da nur das Schlechte reingeschnitten wird, aber ich habe da jetzt irgendwie nichts erkennbar. Ich bin gespannt, wie lange sie diese Rolle auch noch aufrechterhalten kann. Weil wenn sie jetzt ein bisschen länger da noch drinbleiben wird im Haus, dann ja, bröckelt ja auch langsam die Fassade eigentlich. Also müsste es.
Naja, aber sonst Couple Challenge war in Ordnung. Also wegen altem Cast, aber alter Location und so.
Genau, ja. Und ich liebe halt die Lara auch. Ich finde, die Lara macht das super. Also die Lara Kruse mit ihrer besten Freundin. Hier Iris mit ihrem Freund, finde ich auch witzig. Die Stöcke ist auch mit seinem Freund dabei. Und finde ich auch ganz unterhaltsam. Also ich glaube, es könnte ganz witzig werden, wenn dann halt diese ganze, vor allem diese Sandra-Tommy-Paulina-Sache ist ja auch nur so entstanden, weil die eigentliche Kandidatin von Tobi Wegener krank geworden ist oder so. Also die konnte dann nicht. Und dann hat er halt Sandra als seine Blind-Kandidatin bekommen. Die kennen sich irgendwie so von einem Event oder so. Und das finde ich halt dann auch irgendwie total blöd, weil dass da er nicht mit seiner Original-Freundin da rein durfte. Ich weiß gar nicht, wer da offiziell angesagt war, aber das finde ich ja total blöd, weil es jetzt diesen unnötigen Konflikt gekostet hat. Und es ist auch immer dasselbe.
Ja, mit wem, hätte er mitmachen sollen? Das hat, weil ich habe da auch ein Interview gesehen, wo er das so gesagt hat, dass er das auch nicht verraten darf, irgendwie, wer das war. Mit wem war er denn nochmal bei Skate Fever?
Boah, keine Ahnung mehr.
Da war er doch auch dabei, oder?
Ich weiß es nicht mehr genau. Ich habe nur ganz dunkle Erinnerungen. An Skate Fever, da denke ich immer nur an Claudia mit K und Adriano.
Claudia mit K. Und an Anna-Karina Wojcik.
Anna-Karina Wojcik, natürlich, damals. Ja, genau. An die renne ich vielleicht noch.
Und Detlef Disoos in der Jury.
Stimmt. Und Lola Weipert auch als Moderatorin.
Großartige Sendung damals gewesen, ja.
Ja, wirklich.
Okay, dann ist das unser kleiner Trash-TV-Roundup und lassen das jetzt mal für diese Woche so stehen. Wir gehen jetzt zum ESC und machen den richtigen Deep Dive. Also
geil.
Wir haben zwei ausgewiesene Expertinnen da.
Jetzt
wir haben den
jetzt
finalen Song, wir haben unsere...
Jetzt wieder.
Ich bin jetzt wieder... Ich bin Selma und ich bin auch dabei.
Sehr gut. Also wir haben alles serviert, wir haben den Song, wir haben den Act... Wir haben Stefan Raab, wir haben Ich glaube, fast alle Länder haben auch schon ausgewählt, oder? Ne? Also mittlerweile sind doch fast alle dabei.
Fast, ja.
Und wie gesagt, wir haben zwei Expertinnen. Und jetzt, wie fangen wir an? Wir fangen natürlich mit dem deutschen Beitrag an, ne? Weil das ist das Aktuellste und das ist das, was für uns am wichtigsten ist. Jule, deine Meinung kenne ich. Und man muss ja nochmal hervorheben, dass Jule wirklich in der Sendung da war, nach den ersten beiden Shows, ne, die so Freitag, Samstag liefen, haben wir hier gesprochen und dann sind wir die Leute so durchgegangen und du hast gemeint, du hast dich verliebt. Du hast dich verliebt in Arbor und Tinna. Mhm. Und dann habe ich gesagt, in wen hast du dich verliebt? In Arbor und Tinna, die haben da mitgemacht. Dann habe ich gesagt, stimmt, die haben da mitgemacht. Und dann kam Halbfinale, da war ich auch Fan. Und Jule hat sich von dem Zeitpunkt an eigentlich nur noch, das war dein einziger Modus, in dem du seitdem gelebt hast, nur noch bestätigt gefühlt, habe ich das Gefühl gehabt. Ja. Du hast dich schon sehr, sehr geliebt auch in der Position.
Total, komplett. Weil ich damit nicht in der Form gerechnet habe, weil ich mir dachte so, das ist so ein Ding. Also ich hatte, also wirklich in den letzten zwei Wochen, ich habe wirklich nur diesen Modus gelebt und dachte mir so, wie können die den vollen Chat gewinnen, wie? Und habe dauernd das wirklich alles in meinem Kopf durchgespielt und war so, okay, da müssen wir das überlegen, so, Raab muss Feuerschwanz raus werden im Halbfinale, der muss den so im Finale dann diesen Sieg auf dem Tablett servieren und ich war so richtig, ich war wirklich im Modus und dann hatte ich kurz Panik nach dem Halbfinale, weil Feuerschwanz weitergekommen ist. Und ich dachte mir, ach du Scheiße, es wird doch niemals funktionieren, wenn das Publikum für 9 Acts voten kann. Und dann, am Dienstag, habe ich das Licht gesehen, weil dann ja noch spontan verkündet worden ist, dass die Jury nochmal 4 Acts rausschmeißt und dann das Publikum über 5 Acts.
Moment, das ist eine Fehlinformation.
Ja, stimmt.
Das ist eine Fehlinformation.
Stimmt.
Das ist ein Missverständnis.
Ja, ein großes Missverständnis. Und da war ich wieder an dem Siegertrail und dachte mir gesagt, ja, er wird die zum Sieger machen. Und es passiert. Also, tja.
Tja, so, und jetzt ist natürlich die Frage, wie hat Selma das verfolgt die letzten Wochen? Du hast es ja auch ein bisschen beruflich verfolgt und so. Aber jetzt ist natürlich die Privatmeinung, die Musikerin auch gefragt in dir. Also, wie hast du den Vorentscheid wahrgenommen, diese Stefan Raab-Auswahl? Du hast die Sendung alle geschaut. Hast du das Gefühl, da wurde sorgfältig nachgedacht und nach den richtigen Kriterien ausgewählt, wer da am Ende für uns antritt?
Also, ich fange mal bei den Basics an. Wie fand ich, oder ja genau, wie habe ich diesen ganzen Vorentscheid empfunden? Also, ich fand ihn sehr erfrischend. Ich fand es auf jeden Fall besser gemacht als die letzten Jahre. Es wurde sich mehr Mühe gegeben. Es wurde auch bei der Auswahl der Acts darauf geachtet, dass es einigermaßen divers ist und dass es auch irgendwie musikalisch diverser ist als beispielsweise im vergangenen Jahr. Und mit der Auswahl bin ich mehr als zufrieden. Also ich muss ganz ehrlich gestehen, ich hatte noch einen anderen Favoriten. Also Baller war auf Platz 2 bei mir. Aber so je weiter wir am Finalabend waren, desto geiler fand ich es. Obwohl der Live-Auftritt nicht der beste war. Aber dafür gibt es ja auch Gründe, warum das so war.
Ja, du warst für Lisa, ne? Oder wie ich seit Wochen immer gesagt habe, Liza.
Ich war für Liza.
Ja. Ja. Das Lustige war, irgendwie, als wir Jule diese erste Folge hatten, hatten wir irgendwie Black Ranger geschrieben und hat gemeint, warum ich denn fast alle Acts falsch ausspreche. Dann habe ich gesagt, ja, weil ich es nicht besser weiß vielleicht. Also es wäre auch nicht so wichtig.
Ich meine aber, dass Babsi auch Liza gesagt hat. Also irgendwie hatte ich das so im Kopf.
Ja, einmal auf jeden Fall.
Ja.
Und sorry, aber bei Jason oder Jasmine oder wie heißt, da soll er sich dann auch bitte anders schreiben, weil, also, das versteht doch kein Mensch. Wie hieß er jetzt? Jason.
Jalen, glaube ich, aber wurde Jalen geschrieben.
Jalen.
Ja, Black Ranger an der Stelle wieder, bitte wieder korrigieren, ich weiß es nicht, ich habe es vergessen.
Aber und Tinna, da war man sich ja auch nicht ganz sicher. Abor und Tinna oder keine Ahnung, weiß ich nicht. Aber und Tinna ist es jetzt. Selma, du warst eigentlich für Lisa. Das habe ich auch bei Twitter gesehen.
Lisa und für, genau, also für beide, aber Lisa war mein Platz 1 und die beiden waren ganz, ganz dicht auf Platz 2.
Die Sängerin Lisa, die ich in unserer ersten Besprechung als x-beliebige TikTok-Sängerin bezeichnet habe, die fandest du am besten?
Ja, fand ich am besten.
Weil, also, aber der Song war doch jetzt, der war doch jetzt auch nichts Besonderes.
Ja, also genau, das ist tatsächlich auch der Grund, weshalb das bei mir auch
auf Platz 1 war, ja.
Richtig. Also ich fand, das war ein schöner Song. Es war, wenn man es so betrachtet, ein 0815-Song. Aber wir haben aktuell den Stand, dass beim ESC gefühlt 80% Scherzbeiträge sind. Und ja, dieser Beitrag wäre aus der Masse herausgestochen. Ja. So irre es auch klingt. Ja. Aber er wäre wirklich aus dieser Masse der Scherzbeiträge herausgestochen. Es ist ein Lied, was beim ESC gut performen kann. Es ist so ein klassischer ESC-Song. Der ist so aufgebaut, man könnte den Bühnenauftritt entsprechend auch aufbauen, dass es super spektakulär wird. Er könnte gut im Radio laufen. Er ließe sich super verkaufen. Deswegen war das für mich so, okay, das ist meine Nummer eins. Gesanglich war sie auch sehr stark. Das waren ihre ersten Auftritte auf einer großen Bühne. Klar, sie ist noch jung, sie braucht auch noch Übung, aber sie hat es sehr gut gemacht. Und es hat einfach das Gesamtpaket gestimmt. Aber dann kam Abo und Tünner, die ich auch super fand. Und das Lied ist eingängig, der Refrain bleibt im Ohr, das ist auch super wichtig. Man kann sich da richtig so das Publikum vorstellen, wie es diesen Refrain mitsingt, obwohl es vielleicht auch kein anderes Wort in diesem Lied versteht, weil es auf Deutsch ist. Aber der Refrain bleibt im Ohr und das hat Stefan Raab auch erkannt, dass es da schon ein sehr großes Potenzial gibt.
Ja, weil das ist ja jetzt auch eine Frage, du warst jetzt auch nicht immer der größte Raab-Fan, ne? Und hab dich jetzt auch nicht Jubelschreie da ausstoßen sehen, als du gehört hast. Was?
Hä? Doch.
Wann?
Hä? Also, man kann mir ja einiges vorwerfen. Man kann ja einiges über mich sagen, aber ich bin eigentlich Raab-Fan. Klar ist er manchmal so ein bisschen über die Stränge geschlagen in der Vergangenheit, aber ich habe mich gefreut, als ich erfahren habe, dass er das machen wird, weil er ja vor einigen Jahren einen sehr guten Job gemacht hat. Und ja, es gibt Menschen, die sagen, er ist nicht mit der Zeit gegangen oder er weiß auch nicht mehr, wie das Business läuft. Aber ich glaube schon, dass er das über die Jahre auch weiterverfolgt hat und dass er durchaus weiß, was gesucht wird beim ESC.
Hast du, Jule, Selma als Raab-Fan abgespeichert gehabt? Oder bin's ich, der das nicht hat?
Nein, also ich hatte jetzt nicht, dass Selma irgendwie riesen Raab-Fan ist, aber ich habe das schon so eigentlich gedacht, dass Selma ja auch in der Vergangenheit nicht besonders zufrieden war mit dem ESC-Vorentscheiden. Und dass, glaube ich, at this point, glaube ich, jede Änderung einem so Freude bereitet hat. Und dementsprechend war ich ja auch, obwohl ich so ein bisschen underwhelmed war, gerade weil der Raab ja auch seine Show gemacht hat und auch der Boxkampf, und ich fand das alles irgendwie peinlich, aber ich war trotzdem irgendwie froh, dass er den ESC ja jetzt übernimmt, den ESC-Vorentscheid, einfach weil wir jetzt einen anderen Modus haben und das ist einfach was anderes ist, als was dann der er jetzt in den letzten Jahren immer abgeliefert hat. Und ich glaube, Änderung ist immer gut. Und es hat ja auch ganz gut funktioniert, finde ich.
Also ich muss auch sagen, ich finde, also das ist ja wohl klar, dass das Beste war, was Raab jetzt nach seinem Comeback gemacht hat bisher. So, das ist ja, also das
hast
ist
hast du nicht
so
die
schwer,
Pokernacht geguckt, Spaß. Oder gegen den Schnulli, Bulli und auch. Raab gegen den Schnulli.
Stefan und Bulli gegen irgendeinen Schnulli heißt die Sendung, glaube ich, oder?
Ja, die
tritt bald gegen Schlag den Raab an, zur selben Sendezeit. Ja. Schlag jetzt da, natürlich. Aber also das ist nicht so schwer gewesen, dass er da bisher das Beste abgeliefert hat. Und man merkt auch, dass das mindestens sein Antrieb, also das ist auf jeden Fall ein großer Teil seines Antriebs war, glaube ich, zurückzukehren. Man hat einfach gemerkt, der ist jetzt nicht auf einem Stand von 2010, ne, so von wegen, ich bin 2010, war ich zuletzt da und ich denke die ganze Zeit in diesen Kategorien vom ESC, sondern der ist da schon mit der Zeit gegangen und hat das genau verfolgt und hat auch wirklich einzelne Acts abgespeichert gehabt und so und weiß, was gerade ankommt und weiß auch, ich glaube, er kennt diese Sache auch, die ihr gerade schon gesagt habt, ne, mit dem Konkurrenzfeld und so. Also, dass man da auch ein bisschen drauf achtet, aber halt eben auch, wer sind die ZuschauerInnen, wer ruft da an, ne, war ein großer Skandal, was er da gesagt hat, ne, von wegen, da rufen hauptsächlich Frauen an, deswegen kann es Feuerschwanz nicht werden. Also, da ging es natürlich ganz hoch her bei den Feuerschwanz, bei den Feuerschwänzen.
Die Mittelalter, Leute, die waren mad.
Ja, und dann hat er sich, und das war relativ deutlich, schon sehr gefreut, dass es Abo und Tünner geworden sind und hat das auch ein bisschen, glaube ich, gesehen. Der wird sich ja auch informiert haben, so über alle möglichen Rankings und so, die da laufen. Und das war ja auch aus unserer Perspektive halt das wahrscheinlichste Ergebnis, dass Abo und Tünner es tatsächlich machen am Ende. Und ich habe aber das Gefühl gehabt, am Abend selbst, am Abend des Finales, ist es dann doch nochmal enger geworden, als es anfangs war, weil eben Lisa sich gut präsentiert hat und weil Abo und Tünner eben diesen Auftritt hatten, der jetzt immer noch Probleme hatte. Und man hat ja schon im ersten Auftritt, wo sie dann den Song gesungen haben, also im Halbfinale, gesehen, dass da noch was zu tun ist, so in Sachen Performance. Und jetzt sind ein paar Dinge besser gelaufen, also dass überhaupt eine richtige Bühnenperformance da war, ne, dass eine Art Tanz da war, dass irgendwas sich ausgedacht wurde, was man da noch auf der Bühne alles machen kann und Background-Tänzer und sowas, das hat man alles hinzugefügt und jetzt hat man das Gefühl gehabt, weiß ich nicht, ob das ihr als Sängerin so gut steht, sozusagen dieses, oder dass sie da ihre beste Leistung abliefern kann, quasi, wenn sie so viel machen muss auf der Bühne. Und sie war ja auch sehr nervös, hat sie auch selber gesagt. Dann ging auch das Ding rum, dass sie krank war. Habe ich sie auch nie sagen hören, ehrlicherweise, dass sie krank war.
Doch, das hat sie schon gesagt. Das hat sie in ihrer Insta-Story gesagt. Und ja, ich glaube, die hatten deswegen auch abgesagt. Also bei der Pre-Show, hier Eurovision, irgendwie alles Eurovision, hatten sie auch den Auftritt abgesagt. Also kurz vor der Show, weil sie krank war.
Stop it, she was sick und so, wie dann die ganzen in den TikTok-Kommentaren sie dann immer verteidigt haben.
Ja.
Dann habe ich immer so gedacht, aber das war doch letzte Woche, da war sie doch krank, oder nicht?
Nein, da war sie nicht krank.
Sie war krank.
Sowas zieht sich und man ist ja auch länger angeschlagen, also vor allem die Stimme, die braucht ja
und vor allem sie musste ja auch vorher den Coversong singen und dann war wahrscheinlich die Stimme auch weg.
Ja, also man muss ehrlich sagen.
Also stundenlange Konzerte wird mit Abba und Turner nichts dann.
Ja, und man muss ja ehrlicherweise auch sagen, dass das Lied zumindest in der Studioversion davon lebt, dass Autotune im Einsatz ist. Und das muss man dann irgendwie umgehen beim ESC. Ja. Man muss eine Lösung finden, dass es auch ohne die ganzen Autotune-Dinger gut klingt. Und das wird, glaube ich, die größte Herausforderung sein.
Ja, genau, weil jetzt ist die Frage, wie kriegen wir das hin? Also wir auch zu dritt, also wie kriegen wir den Auftritt quasi ESC-ready? Was muss alles passieren jetzt noch bis zum Mai? Also ich meine, was jetzt passieren wird, ist natürlich, dass der Song überall gespielt wird und da auch bekannt gemacht wird. International läuft es ja auch schon. TikTok ist ja auch unter anderem ein Grund, warum Abo und Tinder, glaube ich, auch mit die besten Chancen hatten so. Und jetzt sind aber trotzdem nochmal Hausaufgaben zu machen. Was muss konkret jetzt passieren, findet ihr, dass wir eine gute Chance haben, dann auch in der Live-Performance, die es ja sein muss, dann auch zu performen. Weil ihr habt schon gesagt, es gibt gewisse Regeln, die ESC-Songs einhalten müssen. Und da ist Baller jetzt als Song nicht die einfachste Nummer, die man an dem Abend performen kann.
Genau. Also ja, ich weiß nicht. Ich glaube, die offensichtlichste Sache, zumindest nach dem Finale, ist jetzt unabhängig davon, dass sie krank war, einfach noch so ein paar Stunden mit einer Gesangslehrerin oder einem Gesangslehrer, um irgendwie an so einer Technik zu arbeiten, dass man auch bei einem schnelleren Song, wenn man vielleicht über die Bühne dancen muss oder so, dass man da die richtige Atemtechnik hat, mit der man dann auch stabil singen kann, die 3 Minuten oder ich weiß jetzt gerade nicht, wie lang dieser Song genau ist. Und dass man auch vielleicht, so wie man es im Halbfinale gemacht hat, als man dann das Lied präsentiert hat, am Anfang gab es ja quasi dieses Cello-Intro. Und das gibt's ja meines Wissens nicht in der Studio-Version, dass man solche Elemente vielleicht auch einbaut, weil das ist auch so ein kleiner Aufmerksamkeitscatcher.
Gerade auch für die Jurys, glaube ich, könnte das interessant sein, einfach weil damit dieser klassische Hintergrund noch ein bisschen stärker rauskommt, sodass die Produktion von dem Song auch honorieren können, weil alle sagen so, ja, die Jurys werden dir keine Punkte geben und so, aber ich denke mir, doch schon, also wenn die das richtig gut rausarbeiten, kann das, glaube ich, auch gut funktionieren. Mhm. Und so DJ-Nummern, so wenn man das so betiteln kann, die sind ja auch manchmal ganz gut angekommen in den Jurys, kommt halt auf die Umsetzung an. Ich meine, man kann ja auch mit Background-Sängerinnen arbeiten, die können vielleicht ja auch ein bisschen Support geben und ja, genau. Und Performance ist halt alles noch offen. Also ich will auf jeden Fall, dass die Tänzer wegkommen. Das ist das Wichtigste. Ja. Und sonst, ja, halt da irgendwie einen professionellen Choreografen da holen, der genau weiß, wie das funktioniert und dass da nicht irgendwie immer die 3 gleichen Kamerafahrten kommen, sodass da so ein bisschen mehr Speed drin ist mit so Schnitten. Also gefühlt hatte der ganze Auftritt 3 Schnitte oder so. Also es war ja.
Ja, also man muss generell sagen, dass jetzt, ich meine, das war technisch, ist es höchst anspruchsvoll, was die Vorentscheidsshow da gemacht hat, ne? Also und auch musikalisch, ne? Also was die Heavy Tones da abgerissen haben, ist schon krass und völlig verschiedene Stile. Alles in derselben Halle ist natürlich aber auch schwierig, wenn du da einerseits irgendwie eine 6-köpfige Band in Ritterrüstungen hast und andererseits irgendwie die TikTok-Sängerin, die da alleine auf der Bühne steht und beides muss irgendwie, gut aussehen. Und das ist aber dann am Ende dieselbe, ich weiß nicht, aber dieselbe Halle, wo auch die ultimative Chartshow drin aufgezeichnet wird, dann ist es so, ja, schwierig. Du hast natürlich auch dieselbe Bühne für alle beim ESC, aber da kannst du natürlich dich ein bisschen mehr individualisieren. Ne? Mhm. Und das war, glaube ich, hier jetzt mit dem Budget und so nicht möglich, dass du die Bühne so hast umbauen können, dass es perfekt zum Song passt. Und das hat man ja schon gemerkt, dass es einfach nicht gut ausgesehen hat auch und dass da einfach kein so richtig visuelles Konzept auch dabei war. Ja. Wie ihr schon sagt, also ich meine, die heißen Arbor und Tünner, ne? Und dann ist Arbor auch kaum zu sehen, ehrlicherweise. Ja. Mhm. Das wird bestimmt auch anders werden, alleine, dass man die als Doppel-Act auch mehr wahrnimmt. So. Also was ja von Auftritt 1 Baller zu Auftritt 2 Baller groß anders war, war die Art und Weise, wie mit diesen Breaks da umgegangen wurde, ne? Mit diesem gemixten Alalalala.
Ja. Ne? Mhm.
So, das, weil beim Auftritt 2 hat sie die nicht mitgesungen, meistens, sondern nur am Ende dann, glaube ich, nochmal. Und im Auftritt 1 immer mitgesungen. Und eigentlich hat sich Auftritt 1 besser angehört, weil sie, glaube ich, durch dieses jetzt schüttle ich nur den Kopf und lass quasi den Computer singen, glaube ich, auch abgelenkt war und immer so ein bisschen auch Offbeat war. Also aus meiner Perspektive. Und also ich glaube, das war ein großes Problem, dass sie immer so leicht neben Takt gesungen hat, dann selber wahrscheinlich auch sich nicht so wohl gefühlt hat. Das ist ja, also gerade für die Musik, wenn du da nicht auf Takt bist, dann denkst du, was mache ich hier eigentlich, ne?
Ich glaube, sie hatte wahrscheinlich auch im Kopf die ganze Zeit diese Cello-Situation, dass sie das ja auch zerschlagen wollen und dass es dann gut klappt. Oh. Also ich glaube, das war die ganze Zeit ihre Angst, weil sie auch erzählt hat, dass es in der Probe voll oft nicht geklappt hat und so. Und dann hatte sie das, glaube ich, immer im Kopf, weil die es auch nicht so oft proben konnten wahrscheinlich. Es hat auch ganz gut geklappt dann am Ende, aber dann war das auch so unbeholfen, hat ihr Abo wieder das Mikrofon zurückgegeben und das war alles so ein bisschen messy alles. Aber ich finde, das hatte auch, also ich will das nicht beim ESC sehen, aber ich hatte, das hat irgendwie auch seinen Charme irgendwie auch gehabt, weil das einfach so preppy war und die auch teilweise beide nicht genau wussten, wo sie jetzt hingucken und so. Deswegen fand ich das irgendwie auch ganz witzig. Ich meine, Tina hat ja diesen, ist so dumm, wenn Leute sagen, Lena-Charme, aber sie hat einfach diese Nahbarkeit und dieses Junge und dieses Frische und ich finde, sie kann auch richtig gut mit der Kamera spielen, also ich finde das gar nicht mal so schlecht, also dieses Selfie-Cam, die im ersten Auftritt Thema war und jetzt war es ja auch so, dass in den Strophen sie am Anfang ja auch so nah an der Kamera war, also das finde ich auf jeden Fall gar nicht so schlecht, aber das muss einfach am Ende irgendwie dynamischer geschnitten werden.
Ich finde, es muss halt auch mehr ein Live-Auftritt werden in dem Sinne, also ich finde, sie singt auch von ihrer Stimme und von ihrer Lautstärke ehrlicherweise auch so ein bisschen, als würde sie im Studio stehen.
Mhm. Ja.
Und das finde ich ein Problem. Also weil ich finde, sie wirkt nicht so richtig, als würde überhaupt da ein Publikum sein oder als könnte man mit ihnen irgendwie was machen oder so. Ne? Also gerade bei dem Song, da merkst du ja, wie die Leute mitgehen und das hat man irgendwie nicht richtig überschwappen gesehen auf sie, finde ich. Und ja, also ich finde auch, sie ist so eine junge Lisa Bund eigentlich.
Wow, das ist aber ganz, 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 ganz tief in der DSDS-Geschichtskiste gekramt.
Ja, ich dachte auch, als du gerade irgendwie Vocal Coach gesagt hast, denke ich auch, dass man da Juliette Schoppmann nochmal einsetzen könnte. Weil sie hat Detlef Stevens zum Schlagerstar gemacht, muss man sagen, als Vocal Coach. Ja, Detlef Go Schlager.
Ja. Aber der Punkt, den Jule eben genannt hat, das mit den Background-Sängerinnen, ich glaube, damit kann man am besten dieses Balala abfedern. Ja. Also, weil da kann man halt diese Computersache nicht benutzen. Und das kannst du am besten mit keine Ahnung, drei Background-Sängerinnen ausgleichen. Und wenn sie dann auch noch ein bisschen mehr Power bekommt, weil, ja, da stimme ich dir auch zu, denn es hört sich halt wirklich so an, als würde sie gerade irgendwie unter der Dusche singen. Also, da ist nicht viel Wumms dahinter. Ja. Aber das kann man ja in 2 Monaten alles noch üben und trainieren. Also da machen wir oder sollten wir uns keine Sorgen machen, denke ich.
Ich denke auch, dass sie zum Beispiel bei so einer Sendung wie Stefan und Bulli gegen irgendeinen so Schnulli oder so hoffentlich nochmal so TV-Auftritte bekommt.
Ja.
Das hat er ja selber in der Hand.
Das finde ich auch total schade, weil bei seiner Show stand ja auf dem Instagram-Beitrag, dass dass wir uns auf eine musikalische Show erhoffen oder so. Und dann haben die nicht gesungen. Und ich meine, da waren ja auch die Heavy Tones. Also ich habe das gar nicht verstanden.
Sie war krank.
Ja, Ich habe mich halt gefragt, ob das daran liegt, dass die vielleicht bewusst jetzt nochmal so den Song zurückhalten, weil die noch so viel daran arbeiten und vielleicht auch bei diesem ganzen Online-Hater kommt, dass die denen nicht noch mehr Futter geben wollen, wenn sie da jetzt auch nicht perfekt singt. Aber ich höre sie halt gerne singen und auftreten und ja, aber vielleicht wollen die jetzt erstmal ein bisschen abwarten, aber ich hoffe trotzdem, also ich meine, die haben ja gesagt in der Pressekonferenz, dass die bei diesem Eurovision Konzert in Amsterdam und bei diesen ganzen Partys in Europa auch teilnehmen wollen. Ich weiß gar nicht, wann die losgehen jetzt. Und da werden wir auf jeden Fall was sehen, denke ich.
Ja, also ich denke auch, dass der nächste Auftritt schon gut sein muss und wahrscheinlich auch nicht live sein wird, kann ich mir vorstellen. Einfach, damit man nochmal so ein bisschen mehr Sicherheit hat. Ja, aber ich glaube, das ist halt sehr wichtig, dass sie jetzt auf jeden Fall nochmal Praxis bekommt, so oder beide natürlich.
Und ja, gerade auch bei ihr. Also sie ist ja auch keine ausgebildete Sängerin, das muss man ja auch sagen. Also weil sie ja immer, also ich habe die ja gegoogelt, sehr ausführlich recherchiert und bei denen war das ja so, dass die seit ein paar Jahren immer wieder ja so rumgespielt haben bei Soundcloud und immer was reingesungen haben und ja und dass das die jetzt gerade so beim Start ihrer Karriere sind und ist ja klar, dass sie dann da noch nicht so viel Training hat, auch so gerade was Auftritte geht, die haben ja nur Support gespielt und so ganz kleine Auftritte gemacht, also das kann man aber meiner Meinung nach lernen und ich glaube, sie sind ja auch Leute, die auch das Feedback annehmen und auch sich da auch verbessern wollen. Und ich glaube, die wissen auch ganz beide, dass da die Vocals und generell der Song, dass da noch was dran gearbeitet werden muss.
Auch so eine Sache, die man nur beim ESC hört. Die Vocals müssen besser werden und das Staging muss auch besser werden. Das ist auch so eine...
Ja.
Wo ich, das sind die Sachen am ESC, die ich hasse. Dass Leute auf einmal solche Sachen sagen. Das Staging muss besser werden.
Aber es ist doch so. Mann.
Ist so.
Ja, das Staging, ne? Klar. Reden wir mal über die anderen Länder. Also ich bekomme natürlich auch so ein paar Sachen mit durch Anni, ne, die she can't shut up about ESC, deswegen bekomme ich da so ein paar Sachen natürlich auch mit. Aber wer ist denn jetzt aus eurer Sicht? Ihr beschäftigt euch ja sehr intensiv und selber, du hast dir ja sogar Halbfinals und sowas aus anderen Ländern angeschaut und so oder Vorentscheide. Gibt es da jetzt so einen ganz klaren Frontrunner gerade?
Also laut Quoten, aber es ist richtig schwierig dieses Jahr. Ja. Also es ist ja jedes Jahr so, dass man sagt, die Auswahl ist richtig beschissen und dann wird es am Ende doch ganz gut, weil man es so oft hört und das ist irgendwie so Stockholm-Syndrom zum Teil auch, glaube ich. Aber dieses Jahr ist wirklich next level. Also ich habe richtig Schwierigkeiten gerade, bis auf Deutschland natürlich, mir einen Beitrag auszusuchen, den ich richtig, also unironisch geil finde. Ja. Weil alles ist irgendwie so Mi amore, Espresso, Macchiato, so richtig bescheuerte Scherzbeiträge. Ja. Ich kann es nicht mehr hören. Ich bekomme wirklich das Kotzen von diesen Scherzbeiträgen. Und wir haben, glaube ich, in mehreren Ländern welche. Jetzt auch aus Australien, der letzte. Dann haben wir hier Kant aus Malta. Der
aber das ist doch kein Scherzbeitrag, oder? Ist das nicht ein feministischer Kampfbeitrag, der irgendwie...
Ja. Weiß ich nicht. Naja, jedenfalls haben wir viele Beiträge, die ich irgendwie nicht so richtig ernst nehmen kann. Und laut der Quoten ist ein Land gerade auf Platz 1, was seinen Beitrag nicht mal gewählt hat.
Und auf Platz 2 auch Frankreich,
weil wir da auch wieder so,
die auch noch nicht gewählt haben.
Ja, richtig. Die haben beide nicht gewählt und sind beide irgendwie auf Platz 1 und 2. Verstehe ich nicht. Also ich glaube, mein Favorit ist Albanien tatsächlich, ganz random auch, weil die auf ihrer eigenen Sprache singen und weil die so Folk-Elemente haben und weil es einfach echt so ein einfach gehaltener Auftritt ist. Ich weiß nicht, ob das dann beim ESC auch so sein wird, aber das berührt irgendwie, auch wenn man es nicht versteht. Und was für mich super traurig ist, ist, dass die ex-jugoslawischen Länder wirklich, nachdem sie letztes Jahr richtig geslayt haben, dieses Jahr Müll zum ESC schicken. Also wirklich so Lieder, die absolut kein Mensch braucht und die es auch safe nicht ins Finale schaffen werden. Und das ist mega traurig. So, Rage zu Ende.
Ja, ich wollte gerade sagen, Schweden und Frankreich, der Boris Pistorius des ESC, ne, irgendwie gute Abstimmungswerte, aber nicht angetreten.
Ja, also bei Schweden ist ja auch das Ding, dass Måns Zelmerlöw, der Heroes gesungen hat, 2015 und gewonnen hat, ja im Finale ist von dem ESC, also von dem ESC-Vorentscheid in Schweden und da auch die Wahrscheinlichkeit relativ hoch ist, dass er gewinnt. Also es gibt gerade, es wird enger, das Feld, weil sich da noch ein anderer Kandidat reingeschlichen hat, aber ich kann mir vorstellen, dass er dann auch zum ESC fährt und wenn er ehemaliger Kandidat ist, ehemaliger ESC-Gewinner, steht er ja automatisch dann bei den Wettquoten relativ hoch.
Ja, aber er soll sich echt mal einen Job suchen.
Ja,
ich meine es komplett ernst. Also der hat nichts Besseres zu tun. Es ist so schlimm mit dem.
Die Valentina Doronina des ESC, ne? Das wäre ja auch ultra langweilig, oder? Also Schweden, ich meine, das ist ja, gefühlt gibt es da irgendwie so eine Schule für Hexerei und ESC-Zauberei, wo die dann irgendwie jedes Jahr so 50 Leute irgendwie rausziehen und wo dann immer so, keine Ahnung, nochmal irgendwie ABBA aus dem Keller geholt wird und dann nochmal so eine Strophe schreiben und dann irgendwie nochmal Lorraine nochmal ein bisschen den Refrain verfeinert und dann haben die da immer die perfekte ESC-Nummer. Was ist da los? Yes, war doch nicht, war nicht auch Lisa, bekannt als x-beliebige TikTok-Sängerin, war die nicht auch, das hat doch Janske gesagt, dass die irgendwie
in
ein Song, was ist ein Songwriting-Camp in Schweden, was ist das? Was
kann man? Also ich glaube, das ist nicht so eine exklusiv schwedische Sache, sowas gibt es auch in Tschechien beispielsweise. Das sind so Camps, die speziell darauf ausgelegt sind, Songs zu schreiben, die beim ESC antreten werden oder können. Und da
geleitet von Selma Sorongic,
zwei Wochen.
Oder?
Genau, ja richtig, ich habe das ins Leben gerufen. Nee, das habe ich tatsächlich durch Thea und Selina mitbekommen, die vorletztes Jahr für Österreich zum ESC gefahren sind, weil die auch öfter mal an solchen Camps teilgenommen haben und davon berichtet haben. Ich wusste davor auch nicht, dass es sowas gibt, aber ja, vielleicht wäre das ja auch eine Idee für uns, mal als Cast so ein Camp mitzumachen.
Ich werde schwedischer Staatsbürgerin, dann mache ich das auf jeden Fall.
Bei Lisas Song haben ja auch, dann sind da ja ganz viele Schweden gecredited und unter anderem auch so ein Typ, der hat Only Teardrops für Emily DeForest geschrieben und ja, hatte ich gelesen, genau. Und was auch ganz cool ist, also ich bin aktuell für Frankreich, einfach weil ich nicht, also ich kenne den Song nicht, aber Luan singt halt für Frankreich und die ist eine Queen.
Ja, Luan, ja.
Und deswegen bin ich einfach für Frankreich jetzt schon mal, obwohl ich den Song noch nicht kenne. Und bei Österreich ist ganz cool, weil, ist glaube ich, ja, Österreich, und zwar hieß Queen Thea da, die hat da mitgeschrieben, meine ich, habe ich gelesen. Und deswegen bin ich einfach den für sie, weil die würde dann auch, wenn die gewinnen würden, würde sie dann auch gewinnen, als Songwriterin, deswegen.
Stimmt, ja.
Ist es das ist doch dieser Sänger, der irgendwie so ganz hoch singt und irgendwie dieses Video hat, wo er unter Wasser ist, oder? Genau. Habe ich das richtig gesehen?
Ja. It's giving Duncan Lawrence.
Ja, fand ich scheiße. Also was ist daran so geil?
Ich habe es nicht gehört und gesehen, deswegen kann ich dazu auch noch nichts sagen. Leider.
Ja, ich finde es ganz okay, es ist solide, aber es fühlt für mich so ein bisschen so, es fühlt sich so forced an, so von wegen so, wir haben hier diesen krassen Opernsänger und jetzt schreiben wir dem so einen richtig typischen ESC-Song. Also der hat am Ende so ein bisschen einen Twist, weil es dann auch so ein bisschen elektronisch wird, aber irgendwie löst da keine Gefühle in mir aus.
Okay, dann fahren wir da jetzt hin mit Abo und Tünner und also für mein Gefühl, und das ist natürlich auch komplett verblendet, weil Deutsche natürlich dann auch was anderes ausgespielt bekommen bei TikTok als jetzt andere Länder. Also jeder, glaube ich, bekommt auch ein bisschen das ausgespielt, was er halt angezeigt werden haben lassen müsste, um es mit Nadel zu sagen. Es kommt doch jetzt gar nicht so schlecht an bisher. Also, oder? Also ich habe schon viele Top-10-Platzierungen gesehen, so in den Abstimmungen von einzelnen Leuten, die das dann immer machen und also die Euphorie ist schon da, glaube ich, weil der Beitrag eben schon so ein bisschen rausragt, oder?
Ja, wir singen ja auch erst seit zig Jahren wieder auf Deutsch, ne? Ich glaube, das kommt auch relativ gut an. Und weil er halt sehr modern ist. Und ich sag nur, also das ist heute rausgekommen, die sind bei den Spotify Viral Global Charts auf Platz 1 gerade.
Ja, und global ist, glaube ich, ein gutes Stichwort, weil ich das Gefühl habe, dass das Lied international besser ankommt als in Deutschland. Ja. Also wenn ich sehe, was da teilweise geschrieben wird bei TikTok unter Videos vom Auftritt, was man da über Tünner schreibt und wie sie singt und generell auch über sie, da denke ich mir, Leute, was zur Hölle ist falsch mit euch? Also klar, du kannst es irgendwie blöd finden, aber die Kommentare, die teilweise ablassen, ja, die sind so unter der Gürtellinie, ja, dass ich mir denke, euch sollte man allen irgendwie den Zugang zum Internet verbieten.
Ja, ach so, ich dachte, der Satz endet anders, aber.
Nee, ich hätte gern was anderes gesagt, ja, aber hier hören auch Minderjährige zu teilweise.
Stimmt, das ist Kinderpodcast.
Und vielleicht auch mein Arbeitgeber. Ja. Muss ich hier noch zivilisiert auftreten. Aber ja, ich finde es einfach richtig schäbig.
Ja,
apropos,
also, ich glaub,
du
ich
bist der Teil der deutschen Delegation.
Jein, ja, also nicht die Delegation, aber ich bin auf jeden Fall auch Teil des großen Teams, was aus Deutschland nach Basel reisen wird.
Gibt es da jetzt schon irgendein Update? Also bist du irgendwie persönlich verantwortlich fürs Cello transportieren? Machst du irgendwie, was machst du, was genau?
Kannst
was
du mir
genau
die Telefonnummer von Tünner geben? Ehre das möglich.
Oh, ich weiß nicht, ob ich das darf, ehrlicherweise. Ich bin ja bei Eurovision.de, das ist ja der Online-Auftritt quasi, der sich um die ganzen Sachen kümmert, Artikel zu den Vorentscheiden, zu den Halbfinals, zu den Finalshows und allem, was so drumherum noch passiert. Und ich werde dann auch in dem Team sein, was sich um alles Eurovision kümmert, also die ganzen Interviews und so mit den Künstlerinnen und Künstlern, da werde ich wahrscheinlich auch dabei sein und vielleicht sogar mal irgend so ein Interview führen. Also ich werde viel im Hintergrund sein und irgendwelche Dinge machen, Artikel schreiben, Bildergalerien erstellen und wie gesagt auch so ein bisschen mit den Artists connecten, wie man es so schön sagen würde. Ja.
Aber dann kannst du ja so ein bisschen diese Stimmung da wahrnehmen, was man dann immer sagt, ne, von wegen hier, der eine ist da ultra beliebt und die beiden können gut miteinander und so. Und das ist ja dann immer auch so ein erster Vibe, den man dann immer so mitbekommt von vor Ort und den könntest du dann ein bisschen aufsaugen, ne?
Richtig, den kann ich dann aufsaugen und vielleicht auch mal euch erzählen.
Ja, vielleicht, ja. Mal schauen.
Ja, mal schauen.
Ob das was wird. Da freuen wir uns natürlich besonders drauf und Jule, du wolltest gerade loslegen, du wolltest gerade nochmal ganz groß ausholen, was gibt's?
Nein, ich meine nur, Selma hält sich da so ein bisschen zurück, aber ich habe das Gefühl, desto mehr ich davon lese, desto mehr entwickle ich mich zu der Protagonistin aus Swarm, die alle Leute umbringen will, die irgendwas gegen Ildur sagt.
Ja.
Also, das macht mich einfach so unfassbar wütend. Ich habe mich schon auch auf TikTok mit ein paar Leuten gestritten. Ja, ich krieg da wirklich Hass, weil ich mir denke, das sind so zwei junge Künstler, die gerade Newcomer sind, die gerade richtig durchstarten und die unfassbar gute Musik machen und die auch Chancen haben, sich auch in der deutschen Musikindustrie zu etablieren. Und dann werden die von der Bubble, die eigentlich auch so eine Musik eigentlich feiern müsste, so komplett niedergemacht. Und da denke ich mir nur so, die werden, ich gehe jetzt mal positiv davon aus, dass wir ein gutes Staging bekommen werden und die Vocals von Tina sich verbessern werden und wir da einen richtig guten Platz machen. Und ja, die damit dann alle nicht gerecht bekommen, weil die ja mal sagen, ja, 0 Points, wir werden alle so schlecht. Und die einfach den beiden zeigen, dass es auch, ja, dass sie halt falsch lagen.
Ich finde, du bist
die Leidenschaft.
Ja,
ich finde auch, dass Jule fast schon, also nach Stefan Raab, am meisten investiert hat in Abo und Tünner. Also ja. du hast eigentlich eine gewisse Verantwortung dafür, dass die gut performen. Und ich finde auch, wenn es dann am Ende nur Platz 14 sein sollte, dass man dann eigentlich zu dir schalten muss, also auf der Reeperbahn und du dann quasi vor allem so eine Ansprache halten musst und dann sagen musst, woran es lag.
Ja.
Jule, woran lag es?
Ja ich werde dann eine Rede vorbereiten. Das werde ich machen. Aber ich weiß nicht, ich hatte irgendwie so, als ich da in dieser Nacht, als sie aufgetreten sind, habe ich mir das Album von denen angehört und irgendwelche Synapsen haben sich da in meinem Gehirn verbunden. Ich kann mir das irgendwie nicht erklären. Und ich höre die einfach seit 2 Wochen nur noch die, nichts anderes mehr. Und es wird, glaube ich, dieses Jahr das erste Jahr sein, dass Taylor Swift nicht auf Platz 1 sein wird bei meinen meistgehörten Minuten da bei Spotify, weil ich sitze im Boot. Also wirklich, im Abo-Tinder-Boot sitze ich.
Ja, also es weckt gerade so ein bisschen Erinnerung an den Schulz-Zug, aber die will ich nicht, kann ich aufkommen lassen, aber ein Tinnerboot. Aber dann freuen wir uns auf den ESC, schauen mal, was Selma da vor Ort alles da zaubert und was sie da an Stimmungen aufsaugt und freuen uns auf die Live-Schalte zu Jule live an der Reeperbahn dann, ja. Wenn sie dann sich verantworten muss für alles das, was sie jetzt seit Monaten da heraufbeschwört. Ja, freuen wir uns alle drauf. Wir können an der Stelle noch sagen, dass man natürlich selber folgen kann und natürlich auch ihren Podcast auftritt. Darf man das, ja klar, du hast dich ja öffentlich in die Öffentlichkeit gewagt damit, deswegen kann man sagen, du bist ja, hast ja in einem anderen Podcast mal wieder nicht mit ESC-Bezug bist du aufgetreten. Was hast du da gemacht?
Ja, ich habe irgendwann im Dezember mit einer sehr netten Journalistin gesprochen, die für Wissen Weekly arbeitet. Wow. Und da habe ich ein bisschen darüber gesprochen, wie meine Angststörung mein Leben sehr lange beeinflusst hat und wie ich da rausgekommen bin und was das generell so für Auswirkungen auf mein Umfeld hatte und auf mein Sozialleben.
Fun Fact, Lisa von Wissen Weekly, riesiger ST-Fan auch übrigens, kann ich verraten. Deswegen, da schließt sich der Kreis, also schaut gerne rein oder hört gerne rein bei Wissen Weekly, soll man sowieso immer machen natürlich hört euch die große Selma-Folge an. Und Jule, in welchem Podcast warst du?
Ich war in keinem Podcast, nur hier.
Ah, naja, das ist die richtige Antwort gewesen natürlich.
Ich dachte schon so. Ich habe wirklich gerade gedacht, war ich noch mal irgendeinen anderen? Aber nein.
Ich war warst du schon bei unserem Kollegen Black Ranger mal? Oder?
Nee, weil nur das in seinen DMs bin ich regelmäßig und mache Abo- und Tinder-Propaganda.
Für wen war er denn eigentlich?
Ungefragt.
Leonora hat er sich verliebt.
Ja, klar. Ja. Er ist natürlich ein Soulboy.
Und ja? Blonde Frauenboy. Ja. Nicht irgendwas zu unterstellen.
Das
aber
auch.
Stimmt, ja. Wir erkennen ein Muster. Mhm.
Ja,
Black Ranger. Aber hatte jemand schon mal eine Einladung von Black Ranger? Wenn nicht, dann wollen wir uns auf diesem Wege natürlich beschweren.
Ja, also ich noch nicht mal ich wurde eingeladen. Also von daher, ich weiß ja auch nicht. Der will sich, glaube ich, mit Absicht auch ein bisschen von uns distanzieren, glaube ich. Ja. Keine Connection.
Würde ich an seiner Stelle auch, ehrlicherweise. Ja.
Ja, also checkt wir können ihn zumindest empfehlen. Wie heißt er nochmal, der Podcast?
House of TV,
Trash.
Ich,
oder? House of TV, genau, natürlich, ja. House of TV.
Der Real Talk.
Kann man mal reinhören, wieso denn nicht?
Fernsehpodcast mit Black Ranger.
Ja, da merkt man, du hast ja tatsächlich schon mal gehört.
Wow, Jule.
Ich habe gerade bei Spotify also, abgelesen, folgt, weil ich es offen hatte, aber naja.
Achso, du hörst einfach schon Abo und Tinder weiter, während wir noch die Folge aufmachen.
Ja, genau.
Alles klar. Ja, also folgt Jule, folgt Selma, hört Wissen Weekly, hört House of Trash, hört natürlich auch alle anderen Podcasts, die wir in dieser Folge erwähnt haben, hört Lisa, hört Leonora und hört nächste Woche gerne wieder Fernsehen für alle. Alle Infos sind in den Shownotes. Ich sage danke an euch beide.
Immer wieder gerne.
Selma so nix. Oh. Vielen Dank, dass wir... Ja, ich habe gewartet, dass Jule was sagt. Aber ich bedanke mich natürlich auch für die Einladung. Es war mir wieder ein inneres Blumenpflücken mit euch.
Ja, freue mich auch ganz besonders. Ich wollte gerade noch, ich habe selber vergessen, Promo zu machen. Nächste Woche kommt Seelenfänger, ne, am Freitag. Wir werden ja dann nochmal eine Folge machen. Da werde ich nochmal mehr dazu erzählen. Also Seelenfänger Staffel 5, Diagnose Tod, kommt am Freitag raus. Hört den Podcast sofort an, wenn er rauskommt. Lasst alles stehen und liegen. Freut euch drauf. Und ihr könnt jetzt schon mal abschalten. Und wir müssen jetzt erstmal nochmal unser Staging besprechen für die nächste Folge. Bis dann. Tschüss.